der Mechanismus, mit dem diese Form von Law-and-Order-Politik vorangetrieben wird, ist ja immer derselbe. Also verhindern mit Videoüberwachung kann man natürlich so einen Anschlag ganz offensichtlich nicht.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Schau mir in die Augen, Kleines. Sicherheit scheint ein Thema zu sein, das momentan die gesamte Gesellschaft bewegt und auch die Politik. Und die großen Stichworte, die man immer und immer wieder liest, sind Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle, Gesichtskontrolle, automatisierter Datenabgleich. Und es ist letztlich fast egal, ob man sich die Pläne der Bundesregierung anguckt oder die Pläne einzelner Landesregierungen. Man kann einen Blick in den Koalitionsvertrag werfen oder die Entwürfe zum aktuellen Polizeigesetz in Berlin anschauen. Aber alles lässt Datenschützern so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren und auch die Verfassungsrechtler lässt das Ganze nicht kalt. Und so krass wie der Chaos Computer Club würde ich es jetzt vielleicht nicht ausdrücken. Der hat nämlich zu den Plänen im Koalitionsvertrag schon gesagt, ein Diktaturbesteck, schlüsselfertig und maßgeschneidert. Die Folgeregierung leckt sich schon die repressionsfreudigen Klauen. Ich glaube, diese ganzen Themen sind Anlass genug, sich das Ganze mal mit einem Experten genauer anzuschauen. Und einen Experten habe ich heute am Mikro, Lukas Theune. Er ist Fachanwalt für Strafrecht aus Berlin, Geschäftsführer des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins. Und er ist nicht nur auf dem Gebiet des Strafrechts, sondern auch des Polizei- und Versammlungsrechts tätig. Also das Ganze ist genau sein Thema. Lieber Lukas, ich freue mich sehr, dass du Zeit und Lust hast, mit mir etwas über Sicherheit und Freiheit zu sprechen.
Hallo Steffi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert. Egal, wo man hinguckt, Koalitionsvertrag, dann gibt es einen geleakten Referentenentwurf des BMI. Es gibt einen Entwurf für eine Reform des Polizeigesetzes in Berlin. Die Schlagwörter sind Staatstrojaner, Hackbacks, Massenbiometrie, Rasterfahndung, Autokennzeichenerfassung. Ich weiß nicht, was noch alles. Alles so ein bisschen unter dem Stichwort leistungsfähige Sicherheitsbehörden. Ich weiß, du hast dich mit all dem sehr intensiv befasst. Was waren so deine ersten Gedanken, als du so diese Schlagwörter gelesen hast?
Na gut, ich war jetzt nicht wahnsinnig überrascht, muss ich sagen. Wahrscheinlich alle nicht, die diesen Wahlkampf verfolgt hatten, in dem es ja wirklich zu mehreren Terroranschlägen gekommen war und die CDU vor allen Dingen ja Wahlkampf gemacht hatte mit dem neuen Modewort der Zeitenwende, ja, und gesagt hat, wir werden eine Zeitenwende einführen in der inneren Sicherheit und werden in großem Stil abschieben und wir werden alle Orte Video überwachen und so weiter. Also das war ja schon Wahlkampfthema. Und insofern war das nicht so wahnsinnig überraschend. Es ist gerade diese Stelle, die die Deutsche Polizeigewerkschaft wirklich ja zum Jubeln gebracht hat. Ja, wenn man sich die Stellungnahme der Deutschen Polizeigewerkschaft zum Koalitionsvertrag anguckt, dann sagen die nur, ja, endlich, genau das wollten wir schon immer und so weiter. Also es ist natürlich ein Schritt in Richtung mehr Überwachung, in Richtung Polizeistaat. Und das war genau das, was konservative Kräfte vorher angekündigt haben. Also eine große Überraschung war das nicht. Was ein bisschen überraschend war, vielleicht ist mit welcher Lamoyanz die Koalition über verfassungsrechtliche und auch über EU-rechtliche Beschränkungen einfach hinweggeht und sagt, das interessiert uns nicht, also Recht ist Recht. Das ist ja auch ein bisschen im Trend, würde ich sagen, in so rechter Stimmungsmache zu sagen, die scheiß Gerichte, die müssen weg. Also diesen Geist, den atmet ja der Koalitionsvertrag auch. Und das merkt man auch gerade bei diesem Thema innerer Sicherheit. Also das fand ich vielleicht jetzt in dieser Vehemenz, in der das so vertreten wird, dass man sagt, das interessiert uns nicht, was sozusagen rechtlich, grundrechtlich möglich ist, sondern wir reizen alles aus und gehen noch darüber hinaus. Das vielleicht hat mich schon überrascht. Der Tenor an sich, muss ich zugeben, jetzt nicht so wahnsinnig. Also das hatten wir schon befürchtet, dass das so kommen würde.
Ja, also ich habe bei den Koalitionsverhandlungen alles schon relativ genau verfolgt und habe auch immer den Zwischenstand dieser Papiere aus den Arbeitsgruppen mir angeguckt. Und das war ja dann auch recht schnell alles öffentlich. Und ich habe mich dann gewundert, wo bleibt der große Aufschrei der Strafrechtler? Also ich fand, es war zu diesem Zeitpunkt sehr lange sehr still. Und da dachte ich, ja, vielleicht schafft's das gar nicht im Koalitionsvertrag. Hat es doch. Und zwar ziemlich ausführlich, wie ich finde, ziemlich massiv. Und nach meinem Dafürhalten auch ziemlich grundrechtsinvasiv. Und es ist ja dann, ich weiß gar nicht, wann es war, im Juli, glaube ich, ist auch ein Referentenentwurf geleakt worden aus dem BMI. Und der ist ja irgendwie, ja, genauso krass. Und ich habe mir so ein paar Details, da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein, angeguckt. Und ich dachte mir so, ey, das ist schlimmer als die Nutzungsbedingungen von TikTok oder CapCut. Ja, und da überlegt jeder, ob er alles rausschmeißt. Ich fand das schon ziemlich krass. Und was mich ehrlich gesagt schon überrascht hat, das ist jetzt ein Punkt, ich will da gar nicht vorweggreifen, wir gucken uns das gleich noch an. Aber Stichwort Trainingsdaten, das fand ich richtig krass. Das habe ich so nicht erwartet. Und entweder habe ich es übersehen oder es war in dem Papier der Arbeitsgruppe noch nicht drin. Vielleicht ist es mir da auch durchgerutscht, weil ich mich über diese automatisierte Gesichtserkennung, da habe ich mich schon so echauffiert.
Nee, das ist neu und da sind auch einige Punkte neu drin in diesem Referentenentwurf. Also der Referentenentwurf geht nochmal über das hinaus, was der Koalitionsvertrag angedeutet hat. Steffi, ich nehme die Kritik gerne an, dass wir zu leise protestiert haben. Dass,
ich habe gar nicht dich gemeint.
Also klar, das ist immer schwierig. Man muss auch sagen, der Mechanismus, mit dem diese Form von Law-and-Order-Politik vorangetrieben wird, ist ja immer derselbe. Es werden einzelne krasse Fälle herausgegriffen. Gerne ein Attentat auf dem Weihnachtsmarkt, irgendwas, was wirklich schlimm ist.
Ah, ja, so.
Und dann wird, ja, nee, das ist ja auch wirklich so. Und dann wird genau so ein Fall genommen, um zu sagen, wir brauchen jetzt ganz dringend neue Befugnisse, um sowas zu verhindern. Fußnote. Also verhindern mit Videoüberwachung kann man natürlich so einen Anschlag ganz offensichtlich nicht, ja, aber davon mal abgesehen. Und dann wird anhand eines solchen Einzelfalles Politik gemacht, wir brauchen jetzt das alles, wir brauchen jetzt die sogenannte Zeitenwende, wir müssen alle Orte lückenlos überwachen und mit KI auswerten. Das ist so ein bisschen der Trend und vielleicht, wenn du mir noch eine Fußnote gestattest, es wird ja auch da eine Auswahl getroffen, welche schlimmen Ereignisse skandalisiert werden und welche nicht. Also zum Beispiel, dass wir jeden Tag ein Femizid haben in Deutschland, statistisch gesehen, das dient nun nicht der Skandalisierung, also dass männliche Gewalt im häuslichen Kontext stattfindet und oft auch nicht sanktioniert wird. Also da wird wenig drüber gesprochen, aber klar, solche einzelnen schlimmen Anschlagsgeschehen, die taugen dann dazu. Der Referentenentwurf geht nochmal über das hinaus, was vorher in der Arbeitsgruppe besprochen worden war, was auch im Koalitionsvertrag steht, gleich an mehreren Punkten. Wir können dazu sicherlich, denke ich, nochmal im Einzelnen gleich drauf eingehen. Was vielleicht auch nochmal deutlich ist, die Bundesregierung hatte ja im Koalitionsvertrag jedenfalls versprochen, das Prinzip der dort etwas schwammig, glaube ich, als digitale Souveränität oder Datensouveränität bezeichneten. Ja, also das war so ein bisschen das Versprechen zu sagen, wir entwickeln wenigstens unsere Tools im Inland oder in der EU. Ja, also das wird jetzt auch sogar noch aufgegeben durch den Referentenentwurf, wo man sich vorher wenigstens irgendwie ein Bollwerk gegen Palantir versprochen hatte. Also auch das ist jetzt im Referentenentwurf nicht mehr verankert. Wir wissen nicht, was wir für Programme bekommen, ob das dann chinesische sein werden oder US-amerikanische, wenn dieser Referentenentwurf gesetzt wird.
Magst du vielleicht mal so für alle, die sich noch gar nicht damit befasst haben, vielleicht so einen Überblick geben, was sind denn die großen Unterschiede jetzt zwischen dem, was im Koalitionsvertrag stand und dem, was in diesem, eigentlich ist er ja noch nicht öffentlich, ne, geleakt bei Netzpolitik.org. Ich verlinke das mal, damit sich sie da anschauen kann. Vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht die gravierendsten Unterschiede so ein bisschen nennen.
Also man muss dazu sagen, dass ein Teil fehlt in diesem Referentenentwurf. Das scheint daran zu liegen, möglicherweise, dass das Bundesinnenministerium sich mit dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz sich noch nicht hat abstimmen können. Das heißt, der Teil, der vorgesehen ist, Ergänzungen, Erweiterungen der Strafprozessordnung, der ist noch nicht öffentlich. Da müssen wir noch gespannt sein, was da passiert. Was es schon gibt, sind Neuerungen im BKA-Gesetz und im Bundespolizeigesetz. Und da sind vor allen Dingen das, was du gesagt hast, was neu drin ist, dass KI getestet und trainiert werden darf. Und das ist wirklich, würde ich sagen, eine große Neuerung, die es vorher nicht im Koalitionsvertrag gab, anhand von öffentlichen Daten von uns. Und Steffi, du hast ja eben gesagt, dass das zum Teil gruseliger klingt als die Nutzungsbedingungen von TikTok. Der Witz an der Sache ist ja, wir können ja den AGB nicht zustimmen. Ja, also wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, wenn wir uns durch Berlin bewegen, dann haben wir keine Chance, solche Art von Kameraüberwachung, die dann KI-gestützt funktioniert, zu vermeiden. Dann kann man nur noch drinnen bleiben. Ja, also das heißt, das ist, finde ich, der wesentliche Unterschied. Bei den privaten Unternehmen hat man wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, das nutze ich nicht, diese Nutzungsbedingungen passen mir nicht. Das hat man halt bei den staatlichen Nutzungsbedingungen nicht.
Würde ja,
was noch neu ist, meine ich, in dem
Brief. Als staatliche Nutzungsbedingungen, ja, nö. Nicht zugestimmt.
Stimme ich nicht zu, ne? Also das wäre ja wenigstens mal was, dass man da anklicken kann, dass Dobrindt fragt nach deiner Zustimmung, alle Cookies ablehnen oder so.
Würde ich ja.
Nee, genau. Also das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ja neu oder geht zumindest drüber hinaus, über das, was im Koalitionsvertrag schon angedroht wurde. Dann eben die Aufgabe dieses Versprechens der Datensouveränität. Da hat möglicherweise das Bundesinnenministerium verstanden, dass es kein deutsches Programm gibt, was dieses Palantir-Konzept so umsetzen kann, weil es eben auch nicht mit dem Recht vereinbar ist, muss man ganz klar sagen. Es ist mit dem geltenden Recht nicht vereinbar, was Palantir macht. Und man kann auch nur davor warnen, so etwas hier einzuführen. Wir wollen das nicht als Gesellschaft. Es gibt auch keinen Grund, das einzuführen. Und natürlich ist das der feuchte Traum der deutschen Polizeigewerkschaft, so ein allumfassendes Datentool. Aber die Bedeutung, die das hat für die polizeiliche Arbeit, steht, finde ich, in keinem Verhältnis zu dem, was das bedeutet, wenn wirklich allumfassend solche Daten, die ja in Zukunft dann noch viel mehr sein werden, zusammengefasst werden und wir dann damit einfach ausspioniert werden können. Da können komplette Persönlichkeitsprofile von uns mit erstellt werden. Also das ist schon wirklich ein hartes Ding. Und wenn man jetzt sagt, man gibt das noch auf, dass das zumindest in Europa entwickelt sein muss, ja, dann kommt Palantir wahrscheinlich früher oder später nach Deutschland.
Und das finde ich ein richtiges Drama. Also ich meine, du kannst ja nicht, ja. Also uns ist das klar, ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, ganz egal, ob es jetzt aus den USA kommt oder aus China. Ich meine, immer mehr Behörden und Gerichte versuchen, davon wegzukommen. Wir haben es ja gesehen, ICC. Es ist nicht gut, wenn du abhängig bist von amerikanischen Systemen. Und ich will jetzt da keine Verschwörungstheorie vom Zaun brechen, um Gottes Willen. Ich würde mich dabei aber nicht wohlfühlen. Ja, wenn das ein US-Konzern ist, ich meine, Peter Thiel, was willst du dazu sagen?
Und ja, wir haben den alle den tollen Deutschlandfunk-Podcast gehört, denke ich. Ich glaube, da wird schon klar, wo Peter Thiel herkommt, was Palantir bedeutet. Ich glaube, chinesische Produkte sind auch nicht besser. Also wenn man sich in China dieses Skynet-System anguckt, was da ist, da sind in China kommen auf zwei BürgerInnen kommt eine Überwachungskamera. Und da funktioniert das schon so, dass diese Überwachungskameras dann durch KI ausgewertet werden, verdächtiges Verhalten filtern. Also wenn wir das wollen, wenn wir in so einer chinesischen Gesellschaft leben wollen, dann muss man sagen, Herr Dobrindt, weiter so. Also dann ist es genau der Weg, den er jetzt beschreitet. Aber ich glaube, wir wollen das mehrheitlich nicht gesellschaftlich. So wollen wir nicht leben wie in China. Und es muss nicht alles, was technisch möglich ist, auch eingeführt werden. Ich glaube, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen sich vor Augen führen. Die Bundesregierung fährt gerade nach diesem Kurs mit diesem Schlagwort Zeitenwende. Alles, was irgendwie technisch machbar ist, führen wir auch ein. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Die EU hat da, meine ich, relativ hellsichtig bereits diese KI-Verordnung eingeführt. Und die macht ganz klare Schnitte und sagt, einige Sachen, die sind einfach verboten. Echtzeitgesichtserkennung ist verboten. Das möchten wir einfach nicht, weil das dazu führt, dass der Staat jederzeit wissen kann, wer sich gerade wo aufhält, mit wem trifft. Also das ist wirklich ein Orwellsches Überwachungssystem dann, in das wir in Zukunft kommen. Und deswegen finde ich, kann man nicht einfach sagen, wir haben zwar diese KI-Verordnung, aber sei es drum, wir brauchen jetzt ganz dringend eine Zeitenwende und deswegen führen wir das jetzt ein. Ja, so geht's nicht.
Nee, und vor allem, ich glaube auch, wenn man sich nur so ein bisschen damit befasst, ich meine, da steckt so viel drin, Data Mining, Superdatenbanken, All das ist weder mit EU-Recht und ich bin kein Europarechtler. Aber so viel habe ich begriffen. Das geht nicht konform mit EU-Recht und eigentlich auch nicht mit der Linie des Bundesverfassungsgerichts. Also ich halte das rechtlich für hochproblematisch.
Ja, also die EU-KI-Verordnung verbietet ganz klar KI-Systeme, die Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern erstellen oder erweitern. Ja, also das ist das, was der Bundesregierung vorschwebt, was sie tun will, und das ist durch die KI-Verordnung verboten. Und ich meine, das Argument, es gibt irgendwo eine EU-Verordnung, die was verbietet, ist ja immer, naja, vielleicht nicht so stark, weil dann sagen wieder konservative Politiker, ja, dann muss man eben diese EU-KI-Verordnung ändern oder so. Aber da steckt ja was dahinter gesellschaftlich. Und das meine ich, das muss man vielleicht einfach nochmal stark machen. Sicherheit um jeden Preis ist einfach nicht richtig und ist dann auch keine Sicherheit, wenn sich niemand von uns mehr traut, sich im öffentlichen Raum unbeschwert, unbefangen zu verhalten.
Ja, das ist der eine Punkt, ne? Also ich glaube sowieso, hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben, auch nicht mit diesen Systemen. Es ist dann ja, das verstehe ich immer nicht, weißt du, diese öffentliche Überwachung, automatisierte Gesichtserkennung, das ist für mich alles eher eine Frage der Strafverfolgung. Es erzeugt für mich
richtig,
aber ja
genau.
Keine Sicherheit.
Also das habe ich ja gesagt.
Genau, gar nicht.
Nein, du kannst dadurch ja keinen Anschlag verhindern. Du kannst den im Nachhinein vielleicht ganz gut auswerten, aber verhindert hast du damit nichts.
Nee, und ich glaube, dass die meisten sich überhaupt nicht vorstellen können, was das bedeutet. Ich bin ja begeisterte Motorradfahrerin, deswegen folge ich ganz vielen Weltreisenden. Da sind gerade zwei in China unterwegs. Und es ist unglaublich, egal wo die ankommen, die Behörden haben von der ganzen Strecke unterwegs Aufnahmen, die sind die ganze Zeit, werden die gefilmt. Alles ist gespeichert in System und jeder ist schon informiert. Ich finde das unglaublich gruselig und ich habe auch beim Lesen des Entwurfs, ich musste auch an Orwell denken. Ich fand es ganz, ganz gruselig. Ja. Und ich verstehe auch nicht, wie es dazu kommen konnte und ich hänge mich da jetzt gerade wieder so ein bisschen auf, an diesem Weiterverarbeiten der Daten zu anderen Zwecken, zu weiteren Zwecken. Und dieser ganze Passus ist für mich so unglaublich schwammig, allein wenn man sich den Wortlaut mal reinzieht. BKA darf bei ihm vorhandene personenbezogene Daten zur Entwicklung, Überprüfung, Änderung oder zum Trainieren von IT-Produkten einschließlich selbstlernender Systeme weiterverarbeiten, an Dritte übermitteln, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.
Ja,
wie allgemein kann ich? Ja, danke. Wie allgemein kann ich was halten? Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich kann selbst bestimmen, wie ich mit meinen Daten umgehe. Ich kann ganz oft nicht selbst bestimmen, wie ich mit den Daten anderer umgehe. Und was ich nicht verstehe, wo bleibt der große Shitstorm der Landesdatenschutzbeauftragten? Habe ich den verpasst? Ich meine, weil es ist ja teilweise, sind ja sogar Personen betroffen, die noch nicht mal einer Straftat verdächtigt sind.
Also das stimmt. Es sind wirklich krass, also wenn wir in den Bereich Geflüchtete gucken, da soll das ja auch gelten. Also da ist es natürlich noch krasser. Da geht es ja überhaupt gar nicht um Straftaten, sondern da geht es um Menschen, die geflohen sind und die sollen nach den vorgeschlagenen Veränderungen im Asylgesetz ja da auch drunter fallen. Also insofern, das ist schon wahnsinnig krass, was die Datenschutzbeauftragten machen. Weiß ich nicht, die Datenschutzbeauftragten hatten ein Gesetz der Ampelregierung, soweit ich mich erinnere, glaube ich, fast alle eigentlich als grundrechts- und verfassungswidrig kritisiert. Zu diesem Gesetz der Ampelregierung ist es ja dann nicht mehr gekommen. Der Entwurf, ja, aber muss man auch dazu sagen, weil es der Union nicht weit genug ging. Ja? Also dieses neue Gesetz, weiß ich jetzt nicht, ob das schon groß kommentiert worden ist von den Datenschutzbeauftragten, einfach weil es vielleicht noch gar nicht offiziell zur Stellungnahme ausgegeben worden ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Also wir haben mit ganz vielen Bürgerrechtsorganisationen haben wir gemeinsam schon Stellung genommen zu diesem Leak und haben die Bundesregierung aufgefordert, diesen Entwurf zurückzuziehen und grundrechtskonforme Polizeiarbeit und Rechtsstaatlichkeit zu ermöglichen. Ja, ob das jetzt der ausreichende Shitstorm ist, ich weiß es nicht. Es scheint nicht so im Zeitgeist das vorherrschende Thema zu sein. Aber ich meine, dass es wirklich was Wichtiges ist, worüber wir als Gesellschaft auch diskutieren sollten und müssen. Wir haben gerade in Berlin jetzt eine Polizeirechtsreform, die wird im Eiltempo durchs Landesparlament gepeilt. Die soll am 1. Januar in Kraft treten. Und da findet praktisch keine gesellschaftliche Debatte drüber statt, weil die Landesregierung das auch still und heimlich schnell vor der Sommerpause eingeführt hat und möglichst versucht, eine Debatte zu vermeiden. Aber auch, weil die gesellschaftliche Debatte, die Öffentlichkeit nicht wach genug ist in dem Thema, das muss man schon sagen. Und das, finde ich, kann ich auch selbstkritisch gerne mitnehmen. Wir tun, was wir können, aber wir erreichen nicht genug. Wir brauchen, glaube ich, mehr Druck.
Also ich habe es bei euch wahrgenommen. Ihr habt ja schon, wie habt ihr es genannt, Unsicherheitspaket war eure Reaktion, glaube ich. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist das auch der Grund, warum es so ein bisschen ruhig war. Weißt du hattest die Papiere aus den Arbeitsgruppen, du hattest den Koalitionsvertrag. Es hat aber nicht so wirklich spürbar an Fahrt aufgenommen. Vielleicht lag der Fokus auch auf anderen Themen. Jetzt hast du den Leak gehabt im Sommer bei Netzpolitik. Auch da blieb es noch relativ ruhig, bis auf euch. Ihr wart relativ laut. Aber es ist nicht so wirklich in den Fokus gerückt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, ach, Koalitionsvertrag, lalala. Es stand so viel in früheren Koalitionsverträgen, vielleicht passiert ja gar nichts. Wie schnell das aber gehen kann, und das hast du eben schon gesagt, siehst du an Berlin. Da ist, glaube ich, auch im Juli auf Antrag von CDU und SPD der Entwurf eingebracht worden. Du sagtest, es ist kurz vor der Sommerpause. Und ich bin ganz ehrlich, hättet ihr es nicht so angeprangert, jetzt so laut, wäre mir durchgerutscht. Aber deswegen sitzen wir ja hier. Erzähl mal, was ist denn für Berlin im Pott, so ein bisschen im Einzelnen? Weil das interessiert mich natürlich auch. Ich bin ja Bewohnerin Berlins.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Also auch im Bund würde ich sagen, nicht zurücklehnen. Der Bund, so heißt es, will in einer Kabinettssitzung Anfang Dezember schon über diesen jetzt geleakten Referentenentwurf beraten. Man muss dazu sagen, der SCPO-Teil fehlt in dem Leak noch. Der scheint noch nicht öffentlich zu sein oder es gibt ihn nicht. Aber die Änderungen BKA-Gesetz, Polizeigesetz, Asylgesetz, das soll alles Anfang Dezember schon im Kabinett besprochen werden. Also auch da kann es schnell gehen. Und ich glaube, es ist jetzt schon der richtige Moment, um dagegen zu protestieren und das auch sichtbar zu machen, dass wir damit als Gesellschaft nicht einverstanden sind. Ja, in Berlin hast du gesagt, da geht's noch schneller. Da sollen relativ ähnliche Sachen eingeführt werden wie auf Bundesebene. Es soll zu automatisierten Superdatenbanken kommen. Es soll das ist ein bisschen eine Berliner Besonderheit, an diesen sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Das muss man dazu wissen, das sind in Berlin verschiedene Plätze und Straßen, aber zum Beispiel auch ganze U-Bahn-Linien, die besondere kriminalitätsbelastete Orte sind, die U8 zum Beispiel, an denen soll Videoüberwachung ermöglicht werden, automatisierte Verhaltensmustererkennung heißt es. Also das heißt, es wird mithilfe von KI kameramäßig untersucht, wer verhält sich verdächtig, wer umarmt wen, wer gibt wem die Hand, wer übergibt wem was. Also das soll alles eingeführt werden in Berlin. Mithilfe von KI, die es noch nicht gibt, muss man sagen. Also wie diese Programme dann im Einzelnen ausgestaltet sind, ist für uns eine Blackbox. Wir erwarten da nichts Gutes, muss man sagen. Es gibt da auch keine deutschen europäischen Anbieter bislang. Das heißt, es ist auch da eher zu erwarten, dass man auf US-Anbieter oder auf chinesische oder japanische Anbieter zurückgreifen wird. Aber das Land Berlin hat da noch kein Programm im Auge, so hieß es im Abgeordnetenhaus, aber das soll eingeführt werden. Es gab dazu ja mal ein Pilotprojekt, wenn du dich erinnerst, am Bahnhof Südkreuz. Das ist wohl voll in die Hose gegangen. Also da ist alles Mögliche als vermeintlich verdächtig gemeldet worden und ständig ist die Bundespolizei da alarmiert worden. Also man könnte hoffen, dass das wenigstens wieder so ein Chaos wird. Aber natürlich wird die KI ja auch besser. Ja, also das muss man auch sagen. Und na klar führt das dann dazu, dass immer mehr Menschen solche Orte vermeiden werden, weil sie sich eben nicht der Norm entsprechend verhalten wollen können. Das heißt, das ist auch was, wo wir uns Sorgen machen müssen, dass Menschen zunehmend einfach aus öffentlichen Räumen dann verdrängt werden. Was noch kommen soll, ist biometrische Abgleiche mit im Internet öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten. Das ist klar, das ist dieses Programm PIM-Eyes, was es schon gibt, was in Europa nicht zulässig ist, oder andere auch Programme, die so eine Gesichtserkennung zulassen. Causa Daniela Klette wird wahrscheinlich da den meisten was sagen. Also da hat sich ja ein ARD-Podcast sehr für gefeiert, dass er diese Variante da gewählt hat. Also diese Möglichkeit, die ja auch sehr weitreichend ist, weil Niemand von uns kann heutzutage irgendwie vermeiden, verhindern, dass Bilder von uns im Netz landen. Ja, also das hat man ja gar nicht mehr in der eigenen Hand, ob man das will oder nicht. Es kann einfach passieren, dass man irgendwo auf einem Foto drauf ist, an einer Demo teilnimmt. Da verzichtet man ja dann konkludent auf das Recht am eigenen Bild, wenn man auf einer Demo ist. Also solche Bilder landen im Internet und sind dann einfach durch Behörden durchsuchbar, ohne dass eine Straftat passiert ist. Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen im Polizeirecht. Ja, also es ist was Präventives und da sollen dann unsere Gesichter online abgesucht werden. Ja, also wo war ich denn schon mal auf einer Demo zum Beispiel oder wo in welchem Kaufhaus? Und ich finde, das geht den Staat nichts an, muss ich wirklich sagen. Also das ist, geht mir wirklich viel zu weit und es stört mich, muss ich sagen, wirklich, dass da keine öffentliche Debatte zu ermöglicht wird bislang. Was noch kommen soll, ist auch so eine Palantir-Befugnis, ja, also diese, wir schmeißen alle Datenbanken zusammen und haben dann so eine super Datenbank, die wir dann intelligent durchsuchen lassen. Also wir verknüpfen einfach alle Daten, die wir können. Auch das soll in Berlin eingeführt werden, präventiv. Vielleicht noch eine Sache, die man sagen muss. Berlin hat erkannt, dass die europäische KI-Verordnung diesen biometrischen Abgleich, diese Gesichtserkennung im Internet verbietet. Und hat deswegen so einen lustigen Workaround gewählt und hat gesagt, nein, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht gegen die KI-Verordnung verstoßen, sondern was wir vorhaben ist, die Berliner Polizei soll einmal das gesamte Internet kopieren, lokal speichern und dann durchsuchen. Was finde ich relativ lustig ist, weil man natürlich nicht das Internet kopieren kann. Also das zeugt so ein bisschen von mangelndem, ja, Sachverstand, würde ich sagen. Aber es, was eigentlich dazu natürlich führen wird, dass man diese Hürde nicht gehen wird, sondern dass, das ist zumindest mein Verdacht, dass die Polizei dann doch wieder in Echtzeit das Internet durchsuchen.
Also ich finde, ehrlich, ich finde das alles so gruselig. Ich finde das wirklich gruselig. Und ich möchte nicht, dass alle möglichen Dinge von mir, ohne dass ich irgendwas angestellt habe, ohne dass ich irgendeiner Straftat verdächtig bin, in irgendwelchen Superdatenbanken gespeichert werden. Und da komme ich wieder zurück zu dem Eingangszitat. Und wenn ich jetzt überlege, wie angreifbar kritische Infrastruktur in Deutschland ist, denke ich an Krankenhäuser, habe ich gerade einen tollen Podcast zu aufgenommen. Es ist unsere Polizei. So, jetzt stell dir mal vor, die haben eine ultra super, super duper Riesendatenbank und der Chaos Computer Club guckt sich das an. Und das sind die Guten. Aber wo es die Guten gibt, gibt es auch die Schlechten. So, und wenn alles so zentral gespeichert ist, hätte ich da auch Sicherheitsbedenken. Weil das ist ja, öffnet ja Missbrauch Tür und Tor. Stell dir mal vor, das wird gehackt.
Ja, vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Also was wir ja auf jeden Fall kennen, ich erinnere mal vielleicht an den Fall NSU 2.0, wo im Frankfurter Polizeirevier Daten der tollen Kollegin Sedabasha Yildiz abgerufen wurden, sie dann Drohbriefe bekommen hat, ihr Kind in der Kita gefährdet war. Also das sind natürlich schlimme Sachen, die schon heute passieren können, wo polizeiliche Datenbanken durch Polizeibeamte missbraucht werden. Fakt ist ja auch, natürlich gibt es viele Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen und die allermeisten werden vielleicht sorgsam mit diesen Datenbanken umgehen. Aber in der Menge ist das ja überhaupt nicht kontrollierbar. Was machen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit diesen riesen Datenbanken, wenn sie darauf Zugriff haben? Ja, was interessiert sie da besonders? Wem geben sie diese Daten weiter? Also all das ist ja schon heute ein Problem und würde sich natürlich einfach nur potenzieren. Vielleicht kommt es ja dazu nie. Und das ist auch meine große Hoffnung. Aber der Chaos Computer Club sagt ja, und das hast du ja auch gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn in Sachsen-Anhalt die AfD die absolute Mehrheit hat mit diesen Superdatenbanken? Ja, also vielleicht wird das nie passieren. Aber es ist doch was, finde ich, und das haben wir im letzten Jahr doch auch viel diskutiert bei der Frage der Resilienz der Verfassungsgerichte. Wie macht man die Judikative resilient für solche Fälle? Das ist doch was, was wir heute aus heutiger Sicht nicht ausschließen können. Sagen wir mal so, wir können das nicht ausschließen, dass das irgendwann ein AfD-Landesinnenministerium irgendwo geben wird. Und was passiert dann, wenn die AfD diese Zugriffe hat auf die riesigen Datenbanken? Wie geht's dann weiter?
Ich möchte ehrlich gesagt, dass überhaupt niemand Zugriff hat auf solche Datenbanken.
Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Habe ich auch gesagt. Aber also ja, ich finde auch, solche Datenbanken sollte es nicht geben. Aber ich finde auch, da selbst wenn man so eine Law and Order CDU-Politik verfolgt, dann muss man doch jetzt mal einen Schritt weiter denken und gucken, was schafft man da eigentlich für Riesenmonster und wozu werden die dann führen in der Zukunft?
Absolut, das Missbrauchspotenzial ist einfach riesig. Einfach durch befugten oder scheinbar befugten Zugriff und on top kommt der unbefugte Zugriff. Und mir ist es deshalb eingefallen, weil es ein paar Fälle gab, über die ich eben gerade gesprochen hatte, mit einem Anwaltskollegen. Da hat man sich in Kliniken gehackt und die Patientendaten verschlüsselt und so die Klinik erpressbar gemacht. Und das Potenzial sehe ich halt bei Superdatenbanken auch.
Ja, klar, dass du
Informationen ganz gezielt inklusive Bewegungsprotokollen, was weiß ich, über Menschen dir rausziehen kannst. Ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Das auf der einen Seite und zum anderen finde ich es einfach krass grundrechtsinvasiv. Und ich bin ehrlich, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit überwacht werden in Berlin.
Steffi, vielleicht noch eine Sache, die man vielleicht noch dazu denken muss. Das eine ist die Überwachung des öffentlichen Raums, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Was auch kommen soll durch das neue Polizeirecht in Berlin, ist die sogenannte Quellen-TKÜ. Ja, also das heißt, Behörden hacken sich in ein Smartphone rein und kommen daran an unsere persönlichen Daten, aber auch an verschlüsselte Chats, indem sie einfach sich vorher auf das Handy gehackt haben. Ja, also wir gehen davon aus, unsere Kommunikation ist geschützt, ist sie aber nicht. Und auch das wieder im Polizeirecht präventiv. Ja, also es geht nicht um Straftaten, die schon passiert sind, sondern präventiv, bevor überhaupt irgendeine Straftat passiert ist, soll das der Polizei jetzt auch ermöglicht werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Handy verrät leider wahnsinnig viel über mich. Ja, das alles. Ist was, was mein wir immer Leben dabei ist, haben.
Alles.
Da sind unsere intimsten Chatverläufe drauf. Das ist alles dort gespeichert. Wir haben unsere Standortdaten da. Das ist alles was, wo die Polizei dann wirklich sehr, sehr, sehr viel über uns weiß. Wenn sie das kombiniert mit im Internet verfügbaren Daten, Bildern, biometrischen Daten und dann noch dieser Superdatenbank, die erstellt wird aus allen weiteren Berührungspunkten, die wir möglicherweise mit Behörden gehabt haben. Ja, und dann noch die Quellen-TKÜ. Also das wird wirklich was, wo ich sagen würde, das erreicht ein potenzielles Ausmaß an Überwachung, das mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unter keinen Umständen vereinbar ist. Man muss dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht hatte ja entsprechende Vorhaben in Hessen und in Hamburg schon für verfassungswidrig erklärt.
Genau.
Ich finde es aber auch nicht richtig, jetzt immer zu sagen, naja, warten wir, keep calm and go to Karlsruhe, ist, glaube ich, der GFF-Spruch. Jetzt warten wir mal ab, das Bundesverfassungsgericht wird uns schon retten. Erstens ist das Bundesverfassungsgericht ein politisches Gericht, steht unter starkem Druck. Wir haben es mitgekriegt in der Causa Brosius Gersdorf, wie da auch der Druck war auf das Gericht. Aber zweitens ist das auch was, finde ich, wo wir uns nicht drauf verlassen sollten, sondern wir haben uns als Bürgerinnen und Bürger einzumischen in den gesetzgeberischen Prozess und den zu stoppen, bevor sowas passiert, bevor solche feuchten Träume der deutschen Polizeigewerkschaft in unsere Gesetze gegossen werden. Das wollen wir einfach nicht, ja. Und ich finde, das sollten wir an dieser Stelle schon klar sagen. Das sollten wir dem Kabinett sagen, bevor es sich damit befasst. Und das sollten wir dann auch vor dem Bundestag lautstark und deutlich vortragen.
Ja, und ich finde, nicht nur als Bürgerinnen und Bürger, sondern gerade in der Funktion als Organ der Rechtspflege. Weil ich denke dann ja immer an die Rechte betroffener Mandantinnen und Mandanten. Und gerade für Strafverteidiger das auch der Super-GAU.
Ja, natürlich, ja. Also das ist für uns natürlich, für uns selber ist das was eine Bedeutung entfalten kann, aber für unsere Mandantin absolut, ja. Also das wird wirklich, das geht in eine Richtung, ich habe das jetzt schon in ein, zwei Strafverfahren erlebt, wo man sieht, wenn die Polizei diese Möglichkeiten hat, wenn die ihr zur Verfügung gestellt werden, auch der Einsatz von KI im Strafverfahren, also sowas, das führt einfach dazu, dass die Verfahren auch mit einem rechtsstaatlichen Verfahren nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist einfach dann was, wo man sich gar nicht mehr gegen verteidigen kann, weil wir natürlich als Verteidigerin die Mittel auch gar nicht haben, um da mitzuhalten. Die Polizei hat einen sogenannten Full-Take-Approach in diesen Fällen und wir können da gar nicht mehr gegen verteidigen. Also das muss man auch sagen. Das hat auch wirklich fürs Strafverfahren potenziell eine Game-Changing-Rolle, würde ich schon sagen.
Absolut. Und deswegen finde ich, kann man Polizeibeamtinnen und Beamten gar keinen Vorwurf machen, dass die das praktisch und angenehm fänden. Das macht ja die Arbeit leichter. Also es hat ja immer alles zwei Seiten. Aus der Warte einer Polizeibeamtin könnte ich das nachvollziehen, dass ich sage, das wäre aber schon ganz nett, dann kann ich ja mal schnell mal nachgucken und das ermitteln lassen.
Und ja, ich habe dazu einen Podcast gehört, sorry, dass ich dich unterbreche.
Ja, bitte.
Ich habe einen Podcast dazu gehört mit einem Beamten, der gesprochen hat für den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und der hat gesagt, na gut, wir sind Polizeibeamte, wir hätten gerne Palantir. Ja, wir finden das gut. Und das fand ich irgendwie ganz erfrischend ehrlich, dass er gesagt hat, ja, wir wollen das. Und da muss man halt als Gesellschaft abwägen, was man will. Ja, wollen wir halt einen Staat, der alleine von den Interessen der Polizei gelenkt wird, dann bitte. Dann soll das so sein. Dann sollen wir Palantir einführen und dann sollten wir uns auch möglichst überall überwachen lassen. Und überhaupt von vornherein, dann sollte es auch keine verschlüsselten Chats mehr geben dürfen. Da hat ja die Bundesregierung sich jetzt zu guter Letzt doch noch durchgerungen, dieses Konzept Chatkontrolle nicht mitzutragen. Immerhin muss man ja sagen, wir wollen ja auch mal was Gutes nennen, ne?
Ja, ab und zu ist auch mal was Gutes zu nennen. Und ich kann es einfach nur nachvollziehen. Also ich kenne viele Polizeibeamte und ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie sagen, ja, es wäre für unsere Arbeit schon ganz nice. Ja. Aber unser Blick ist eben ein ganz anderer. Und ich finde eben die Grundrechte und den Schutz des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung wichtiger als eine Arbeitserleichterung für die Polizei. Und alle lieben Polizeibeamtinnen und Beamten aus meinem Bekanntenkreis mögen mir das nachsehen. Aber als Anwältin finde ich das alles untragbar, was da geplant ist. Das heißt, wir werden es weiter beobachten. Wir haben jetzt unseren kleinen Teil dazu beigetragen, dass ein bisschen Fokus auf das Thema kommt. Und gerade an meine Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Strafrecht tätig sind, auf dem Gebiet des Strafrechts, kommentiert doch mal drunter. Habt ihr das verfolgt? Wie findet ihr das? Habt ihr Bauchschmerzen damit? Und gerne sind auch die Datenschutzrechtler herzlich eingeladen, diese Episode zu kommentieren. Was glaubst du, wie geht's weiter, Lukas? Orakel mal.
Ja, also in Berlin habe ich keine große Hoffnung, dass wir das Gesetz noch gestoppt kriegen. Die dritte Lesung soll jetzt irgendwie Ende November, Anfang Dezember sein. Und dann ab 1. Januar gilt dieses Gesetz, ja. Und dann muss man einfach gucken. Also wir müssen uns dann vielleicht einfach Sachen einfallen lassen. Vielleicht gehen wir dann alle nur noch mit Schal und Mütze raus, ja. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass
Maske, FFP2-Maske fällt nicht unter das Vermummungsverbot.
Ne, Vermummungsverbot gibt's sowieso nicht. Also das gibt's ja nicht im Alltag. Nee, du kannst natürlich vermummt rumlaufen.
Du möchtest ja nicht auf der Demo gefilmt werden. Ja, und dann landet das alles in der Datenbank. Ja. Davon spreche ich ja.
Ja, na klar, aber Steffi, wir können ja jetzt auch nicht anfangen zu sagen, okay, dann laufen wir jetzt alle vermummt rum, ja? Also ich meine, wo soll das denn hinführen?
Aber weißt du, also was Frau an Make-up einspart, langfristig, durch dauerhafte Tragen, FFP2-Maske und Sonnenbrille, da kann man dann schon wieder Motorradurlaub. Nein, so flapsig das jetzt klang, Spaß beiseite, es ist ein wirklich ernstes Thema. Und weißt du, was mir immer auffällt? Wenn du dann in die USA guckst und nach China guckst, ich finde das so gruselig, dass man vielleicht etwas nutzt, was dort nutzen könnte. Und ganz absurd finde ich übrigens, und ich frage mich, fällt das keinem auf, das in China genutzte System heißt ja Skynet. Mhm. Ja, aber Skynet hat zur Vernichtung der Menschheit beigetragen. Terminator.
Ja.
Wie kann man so ein System auch noch Skynet nennen? Ja, aber gut. Das jetzt mal zum.
Ja, das, aber ich meine, wir haben ja auch die Videos gesehen von so ICE-Beamten, die in den USA da jetzt durch die Communities laufen. Und da scheint es jetzt so zu sein, also jetzt alles nur so Presseberichterstattung, aber es scheint jetzt da schon so zu sein, dass die Gesichtserkennungs-App, die die ICE-Polizeibeamten nutzen, dass die für sie mehr zählt als eine Geburtsurkunde. Also das ist schon krass, ja. Das heißt, du hast ja einen Menschen, der sagt, ich bin hier geboren, ich bin US-Bürger, ich habe hier ist meine Geburtsurkunde. Dann sagen die ICE-Beamten, nee, stimmt nicht, wir haben hier eine Gesichtserkennungs-App, bist du nicht, wir schieben dich ab. Also das scheint so in den USA jetzt zu sein. Keine Ahnung, ob das, ich meine, hoffen wir mal, dass das nie hier so kommen wird, aber ja, gruselige Aussichten auf jeden Fall.
Es sind gruselige Aussichten. Wie gesagt, kommentiert uns mal drunter, werft einen Blick in die Shownotes. Ich verlinke euch alles, worüber wir gesprochen haben. Und dann beobachten wir mal, wie das weitergeht. Lukas, ich danke dir sehr. War ein spannendes Gespräch und ich glaube, ein wichtiges Gespräch.
Hey, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Bis denn.
Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.